Da geht dem Ballettliebhaber doch das Herz auf und vor seinem inneren Auge wogt und wirbelt es auf flamingofarbenen Spitzenschuhen. Anders das Urteil der Musikwelt.
Das ist ja irgendwie so eine zweitrangige Kunst,
zitiert Autorin Monika Wolters ein gängiges Klischee.
Ballettmusik ist schön anzuhören, man muss nicht viel nachdenken dabei. Man kann das schön mitsummen, das eignet sich für Kurkonzerte und für nette Hintergrundmusik.
Und so kam es, dass sich bislang kaum jemand mit dem Genre der Ballettmusik beschäftigt hat, was die Bochumer Professorin für Tanz- und Musiktheater, Monika Wolters, mit ihrer beeindruckend umfassenden Geschichte der Ballettmusik nun ändert.
Im engeren Sinn würde ich sagen, beginnt Ballettgeschichte und damit auch Ballettmusikgeschichte wirklich im 17. Jahrhundert mit den Ballets de Cour.
Man schreibt das Jahr 1653. Am Hof von König Ludwig XIV. Wird ein Riesenspektakel inszeniert. Eine ganze Nacht lang soll bis in den Sonnenaufgang hinein getanzt werden. 70 professionelle Tänzer treten auf, darunter der König selbst im goldglitzernden Gewand. Der Propagandakuh gelingt. Ab jetzt ist er der Sonnenkönig und sein Ballet de la Nuit ist so etwas wie die Stunde Null der Ballettmusik. Zunächst sind es Tanzmeister wie Jean-Baptiste Lully, die als Komponisten und Choreografen in Personalunion tätig sind.
Das ist eine ganz spannende Mischung, die natürlich sehr viel aussagt darüber, wie Tanzmusik auch gemacht wurde, nämlich aus der Bewegung gedacht. Diese enge Verbindung, die geht dann im Laufe der Tanzmusikgeschichte zunehmend verloren, weil sich die Berufe immer stärker spezialisieren und ich habe dann irgendwann wirklich den Komponisten und den Choreografen. Und dann wird es manchmal auch schwierig, weil die beiden müssen ja dann erstmal miteinander reden und dem anderen kommunizieren, was sie sich vorstellen.
Tänzerische Aktionen werden jenseits aller stilistischen Unterschiede letztlich durch Naturgesetze wie Schwerkraft und Anatomie begrenzt,
schreibt Monika Wolters.
Ein Sprung nimmt eine bestimmte Zeitspanne in Anspruch. Eine Tänzerin kann nicht unendlich lange auf Spitze balancieren oder eine komplexe Schrittfolge nicht beliebig schnell ausgeführt werden. Und eine den Tanz unterstützende Musik muss diesen Gesetzmäßigkeiten Rechnung tragen.
Selbst ein Tschaikowski musste diese Gesetzmäßigkeiten nach dem anfänglichen Flop seiner Schwanensee-Komposition erst noch lernen. Musikalische Leitlinien für die späteren großen Handlungsballette etablierte allerdings zunächst eine andere, heute kaum noch vertanzte Komposition, Beethovens Geschöpfe des Prometheus.
Beethoven ist einer der ersten, der da Zuordnungen trifft, dass sich also bestimmte Instrumente oder Spielweisen dann eher dem Männertanz oder dem Frauentanz zuordne. Dieses ein bisschen feingliedrige mit Holzbläsern und Streichern und Pizzicato schön gezupft und auf dem Piano ist dann eher den Damen vorbehalten und bei den Männern habe ich dann eher eine volle Besetzung mit Blech und Pforte, also wo dann die Sprünge eigentlich akustisch schon vorgeformt sind, wenn man so will.
Adolphe Adam Giselle, Leo Delibes Coppelia, Ludwig Minkus La Bayadère und natürlich Tschaikowski. Ihre Kompositionen diktieren bis heute jede choreografische Neuadaption der unsterblichen Handlungsballette. Doch trotz des Erfolgs der Tanzmärchen verschlechtert sich das Image der Ballettmusik.
Diese Geringschätzung hat vielleicht auch noch damit zu tun, dass natürlich im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit dem Ideal der absoluten Musik so ein Gegenentwurf da war, wo das Ballett nun wirklich auf der entgegengesetzten Skala steht als Körperkunst.
Im 20. Jahrhundert werden Kompositionsaufträge für Ballettmusik rar. Es sind nun gerade jene großen Sinfonien von Brahms, Beethoven, Mahler, die die Choreografen inspirieren, auch dank der Zugänglichkeit durch neue Medien wie Schallplatte und Tonband. Die große Ausnahme und einer der letzten großen Ballettmusikkomponisten, Igor Strawinsky.
Nicht persönliche Vorliebe treibt mich dazu, das klassische Ballett so hoch zu schätzen. sondern die Erkenntnis, dass es ein vollendeter Ausdruck des apollinischen Prinzips ist.
Solch hehre Worte gelten allerdings nur für Choreografen, die Stravinskys Idee vom Ballett entsprechen, wie der Neoklassiker Georges Balanchine. Ein Nijinsky hatte es schon deutlich schwerer.
Die Choreografie wirkte wie eine mühevolle Arbeit ohne Zweck und Ziel.
Die Geschichte von Musik und Tanz, sie ist auch eine Geschichte von Liebe und Hass. Autorin Monika Wolters erzählt mit großer Sachkenntnis von ihren Höhen und Tiefen. Dazu eingeschobene Kapitel, etwa über den hysterischen Ballerinenkult des 19. Jahrhunderts, der Choreografen wie Komponisten beflügelte. Oder über Bach, der nie für das Ballett komponierte und doch mit mehr als 500 bekannten Choreografien der meistvertanzte Spatenliebling ist. Und Wolters fragt provokant, ob nicht vielleicht Richard Wagner seine berühmte Leitmotivtechnik bei Adolphe Adams Giselle in Paris entdeckte.
Ich meine, Erinnerungsmotive gibt es schon lange, sowohl in der Oper, aber eben auch in der Ballettmusik. Und warum nicht? Warum soll Wagner nicht auch Anregungen von da bezogen haben?
Und heute große, unvergessliche Ballettkompositionen, Fehlanzeige. Selbst in den Tanzkompositionen von Hans-Werner Henze hockt der Zweifel, ob das Genre mit den Vorstellungen der neuen Musik verträglich sein kann.
Hat es überhaupt Sinn, in einer Ballettmusik Kompliziertheiten anzubringen, die weder gehört werden, noch zur Klarheit oder Verständlichkeit der szenischen Vorgänge beitragen?
Eine Frage, auf die man von heutigen Choreografen und Künstlern gern neue Antworten hätte. Monika Wolters macht in ihrer Kompilation deutlich, wie sehr bei der Bewertung der Ballettmusik auch die Produktionsbedingungen und ästhetischen Prämissen mitgedacht werden müssten. So gesehen ist Monika Wolters nicht immer leicht zu lesende, aber trotzdem absolut lohnende Lektüre auch ein Plädoyer, eine uralte Beziehung neu zu prüfen.